Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 53 und 54 der 39. Sure, der Sure Somar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul ya 'ibadiyalladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die sowohl Zuversicht schenkend als auch Mahnung sind für diejenigen, die sich selber Unrecht zufügten, indem sie sich gegen das Wort Gottes vergingen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. O Prophet, sprich zu ihnen, ihr meine Diener, die ihr euch gegen euch selbst verginget, gebt die Hoffnung auf mein Erbarmen nicht auf. Gott vergibt alle Sünden, denn er ist der Allverzeihende und überaus Barmherzige. Kehrt zu ihm zurück und fügt euch ihm, und zwar bevor die Strafe über euch hereinkommt, denn dann werdet ihr keine Hilfe finden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie weitere Nachrichten, Interviews und diverse Programme können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 15. November 2021, gleich dem 24. Aban 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich wie gewöhnlich mit den Nachrichten. Anschließend folgt ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Dahinscheidens von Hazrat Masume alaihi salam. Bleiben Sie dabei! Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik, Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Teheran fordert Washington nachdrücklich auf, seinen Kurs zu ändern. Revolutionsgarden, Iran verfügt über modernste Marinetechnologien, um jede Aggression abzuwehren. Ministerpräsident Steyer fordert Rettung des hungerstreikenden palästinensischen Gefangenen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Teheran fordert Washington nachdrücklich auf, seinen Kurs zu ändern. Laut dem Sprecher des iranischen Außenministeriums werde Teheran der nachweisbaren Aufhebung der illegalen Sanktionen Washingtons bei den bevorstehenden Gesprächen mit der G4+1-Staatengruppe, die noch in diesem Monat in der österreichischen Hauptstadt Wien beginnen sollen, größte Bedeutung beimessen. Unser Hauptaugenmerk in Wien liegt auf der Aufhebung aller von den USA rechtswidrig verhängten Sanktionen. Wichtig für uns ist, wie wir in Wien zu einer guten Einigung kommen, sagte Khatibzadeh am Montag bei einer wöchentlichen Pressekonferenz in Teheran. Er erklärte, dass es nicht wirklich wichtig sei, die Gespräche genau dort fortzusetzen, wo sie aufgehört hätten. Vielmehr müssten die USA ihre Herangehensweise ändern, um unser Vertrauen zu gewinnen. In Wien liege unser Fokus auf der effektiven Aufhebung der US-Sanktionen in einem Zug, zusammen mit deren Überprüfung durch Iran und einer Garantie durch die USA, dass sie das Abkommen nicht wieder verlassen, stellte er weiter klar. Khatibzadeh betonte ferner, dass Iran Rafael Mariano Grossi, den Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, zu einem Besuch in Teheran eingeladen habe und auf eine Antwort warte. Herr Grossi hatte sowohl mit der iranischen Atomenergieorganisation als auch mit unseren Kollegen in der iranischen Botschaft in Wien enge Gespräche geführt, antwortete er auf die jüngsten Äußerungen des IAEA-Chefs, in denen er sich darüber beschwerte, keinen Kontakt mit der neuen iranischen Regierung zu haben. Ihm wurde eine Einladung ausgesprochen und auch ein Termin für seine Reise vorgeschlagen, erklärte Khatibzadeh weiter. Teheran hatte die Atomenergieorganisation wiederholt davor gewarnt, durch einseitige Berichte über das zivile Nuklearprogramm Irans politisch motivierte Positionen einzunehmen und betonte, dass solche Schritte den konstruktiven Prozess der Zusammenarbeit zwischen den beiden Seiten untergraben werden. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums wies ferner die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Joe Biden zurück und erklärte, Washington habe lange versucht, Teheran vom globalen Energiemarkt auszuschließen, jedoch ohne Erfolg. Bidens Verhalten wird hier in Teheran genau beobachtet und wir werden in Wien auf der Grundlage seines Verhaltens Gespräche führen. In den internationalen Beziehungen und bei Verhandlungen über verschiedene Themen haben wir unsere Gespräche nie auf Optimismus oder Zynismus ausgerichtet, so Khatibzadeh. Bezüglich der Forderung des US-Präsidenten an andere Länder, ihre Ölkäufe aus Iran zu reduzieren, sagte er, wichtig für uns sind die Realitäten vor Ort. Was Biden sagt, zeigt, wie eng die ganze Welt verflochten ist und dass kein Land aus dem globalen Markt herausgehalten werden kann. Die Vereinigten Staaten haben jahrelang versucht, die iranische Nation von den Weltmärkten fernzuhalten, aber sie haben von Tag zu Tag schlechtere Ergebnisse erzielt, sagte Khatibzadeh abschließend. Revolutionsgarden. Iran verfügt über modernste Marinetechnologien, um jede Aggression abzuwehren. Der Oberbefehlshaber der iranischen Revolutionsgarden, Sepah, erklärte, das Land verfüge über modernste Marinetechnologien und betonte, dass die Islamische Republik keine Aggression gegen ihr Territorium zulassen werde. Generalmajor Hussein Salami machte die Äußerungen am Sonntag, als er die Marineeinheiten der Revolutionsgarden im Norden Irans in Begleitung des Kommandeurs der Marinestreitkräfte, Brigadegeneral Ali Reza Tangsiri, inspizierte. General Salami betonte, dass er die Revolutionsgarden keinem Angreifer erlauben werden, in das Land einzudringen und fügte hinzu, dass die Standhaftigkeit der iranischen Nation und ihre Unterstützung für die rechtmäßige Haltung des Landes alle Pläne des Feindes vereitelt haben. Salami stellte fest, dass vor der Islamischen Revolution 1979 alle Strukturen unserer Macht unter der Kontrolle anderer Länder standen und fügte hinzu, dies bedeutete, dass die Säulen unserer Macht anderen ausgeliefert waren. Allerdings haben wir nach der Islamischen Revolution dieses hohe Maß an Macht und Technologie erreicht und dies hat unter Irans Feinden Angst geweckt, sagte der Oberkommandeur der Revolutionsgarden. Heute haben wir unsere maritime Dominanz behauptet und auch unsere maritime Reichweite erweitert, so General Salami abschließend. Ministerpräsident Steyer fordert Rettung des hungerstreikenden palästinensischen Gefangenen. Der Ministerpräsident der palästinensischen Autonomiebehörde, Mohammad Steyer, hatte juristische Organisationen aufgefordert, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um das Leben von Kayed Fasfus, einem palästinensischen Gefangenen, der sich seit 122 Tagen im Hungerstreik befindet, zu retten. Laut der Nachrichtenagentur Anadolu sagte Ministerpräsident Steyer am Sonntag, dass sich dieser palästinensische Gefangene laut medizinischen Berichten in einem extrem kritischen und gefährlichen Gesundheitszustand befindet. Steyer forderte zudem ein Ende der Verwaltungshaft aller palästinensischen Häftlinge, die in den Hungerstreik getreten sind. Khalid Fasfus, der Bruder von Kayed, hatte dem palästinensischen Staatsfernsehen gesagt, Ärzte des israelischen Barzilai-Krankenhauses hätten ihn informiert, dass es bei seinem Bruder Anzeichen für ein Blutgerinnsel gebe und er jeden Moment sterben könnte. Khalid zufolge leide sein Bruder an starken Nierenschmerzen, die er nicht ertragen könne. Die israelischen Besatzer betreiben eine Verzögerungspolitik mit dem Ziel, dem Leben der palästinensischen Gefangenen Schaden zuzufügen, sagte er. Fasfus' Situation ist lebensbedrohlich. Er hat 122 Tage aus Protest gegen die Verlängerung seiner Verwaltungshaft nichts mehr gegessen und nur Wasser getrunken. Darüber hinaus traten 5 weitere palästinensische Gefangene aus Protest gegen ihre Verwaltungshaft in einen Hungerstreik. Mehr als 4000 Palästinenser werden in 23 Gefängnissen festgehalten, von denen Dutzende seit mehr als 20 Jahren inhaftiert sind. Unter ihnen befinden sich 41 Frauen, 225 Kinder und 520 Verwaltungshäftlinge. Al-Qaida gibt zu, im Jemen gegen Ansarullah gekämpft zu haben. In einem von Al-Qaida-Medien veröffentlichten Interview hatte der Führer von Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel, Khaled Batafi, zugegeben, dass er die Terroristen an 11 Fronten gegen die jemenitische Ansarullah-Bewegung kämpfen. Batalfi sagte, ihre Rolle im Kampf gegen die Hussi-Kämpfer sei klar und niemand könne dies leugnen. Dies wirft neue Spekulationen über die Zusammenarbeit zwischen den von Saudi-Arabien geführten Streitkräften und den Al-Qaida-Terroristen auf, über die zuvor Medien berichtet hatten, unter anderem im Kampf um Taiz im Jahr 2016. Experten sagen, dass die USA seit Beginn des von Saudi-Arabien geführten Krieges Terrorgruppen im Jemen ausgenutzt und unterstützt haben, genauso wie sie den saudischen Krieg gegen den Jemen unterstützten. Die jemenitische Armee habe dies bewiesen, indem sie Waffenlager mit USAID-Logos in Al-Qaida-Waffenlagern beschlagnahmt habe. Anfang des Jahres sagte das jemenitische Innenministerium auch, dass Al-Qaida-Terroristen neben von Saudi-Arabien unterstützten Kräften in der jemenitischen Provinz Marib kämpfen, wo die jemenitische Armee eine Befreiungsoffensive vorantreibt, was Riyad dementiert hat. Die Erklärung des Al-Qaida-Führers wirft ein neues Licht darauf, wie der von Saudi-Arabien geführte Krieg mithilfe der USA dazu beigetragen hat, terroristische Gruppen im Jemen zu stützen. Jemeniten glauben jedoch, dass ihre Armee irgendwann das gesamte Territorium ihres Landes von Terrorgruppen und Besatzern befreien wird. Hisbollah reagiert auf arabisch-israelische Militärmanöver. Ein Mitglied des Zentralrats der libanesischen Hisbollah hat Militärmanöver zwischen Israel und arabischen Staaten als einen Dolch im Herzen des heiligen Al-Quds, Jerusalem, Palästinas und aller Völker in der Region bezeichnet. Damit reagierte Sheikh Nabil Rauch am Sonntag auf Berichte über die Abhaltung eines gemeinsamen Manövers zwischen dem zionistisch-israelischen Regime und einigen arabischen Staaten. Ein solches Manöver ermuntert zu weiterer Aggression gegen den Libanon und Palästina. Das ist ein Schandfleck auf der Stirn der Spitzenpolitiker der Länder, die ihre Beziehungen zum zionistischen Regime normalisiert haben, zitierte der Nachrichtensender Al-Manar das Hisbollah-Mitglied. Sheikh Rauch bekräftigte, dass sich die Waffe des Widerstands immer gegen den israelischen Feind gerichtet habe und dies so bleiben werde. Niemand kann dies ändern, sagte Rauch und fügte hinzu, unabhängig von äußerem Druck, Krisen und ausländischen Einmischungen wird die Priorität des Widerstands eine größere Bereitschaft sein, sich der israelischen Aggression zu stellen. Wir versprechen einen Sieg, der größer ist als die Siege von 2000 und 2006. Das Hisbollah-Mitglied erklärte, die Widerstandsbewegung Hisbollah habe seine quantitative und qualitative Stärke seit 2006 erhöht und sei heute eine Hochburg des Libanon und der Libanesen. Durch die Zusammenarbeit der Armee, des Volkes und der Widerstandskräfte ist der Südlibanon heute das erste Bollwerk zur Verteidigung der Würde und Souveränität des Libanon. Ein hochrangiger General der US-Luftwaffe in Westasien hatte am Samstag von möglichen gemeinsamen Übungen mit Israel, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten gesprochen. Gleichzeitig teilte die israelische Armee am Samstagabend mit, ein zweiwöchiges gemeinsames Manöver mit dem Zentralkommando der US-Marine und den US-Marineinfanteristen abgeschlossen zu haben. Taliban veranstalten Militärparade mit in den USA hergestellten Waffen. Taliban-Truppen haben in der afghanischen Hauptstadt Kabul eine Militärparade mit erbeuteten US-amerikanischen Panzerfahrzeugen und russischen Hubschraubern veranstaltet. Die Parade fand am Sonntag anlässlich des Abschlusses von 250 frisch ausgebildeten Taliban-Soldaten statt, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums Enayatullah Kharazmi. Während der Übung fuhren Dutzende gepanzerte M-117 Sicherheitsfahrzeuge aus den USA langsam eine Hauptstraße in Kabul auf und ab, wobei Mi-17 Hubschrauber über ihnen patrouillierten und Soldaten mit amerikanischen M4 Sturmgewehren trugen. Die Taliban, die Afghanistan von 1996 bis 2001 regierten, übernahmen am 15. August wieder die Macht, als sich die USA mitten in einem chaotischen Truppenabzug befanden. Die Gruppe kündigte am 7. September die Bildung einer Übergangsregierung an. Noch hat kein Land die Herrschaft der Gruppe anerkannt. Die USA schlossen ihren Rückzug Ende August ab, was Beobachter nach einem vergeblichen militärischen Abenteuer das 20 Jahre dauerte, als verpatzten Austritt bezeichneten. Die meisten Waffen und Ausrüstungsgegenstände, die die Taliban-Truppen jetzt einsetzen, wurden von Washington an die von den USA unterstützte Regierung von Präsident Ashraf Ghani geliefert, um eine afghanische Nationaltruppe zu bilden, die in der Lage ist, die Taliban zu bekämpfen. Diese Kräfte schmolzen jedoch nach der Flucht von Ghani aus Afghanistan dahin, was es der militanten Gruppe ermöglichte, wichtige militärische Ausrüstung zu übernehmen. Taliban-Verantwortliche haben einen Plan angekündigt, Piloten, Mechaniker und andere Spezialisten der ehemaligen afghanischen Nationalarmee in eine neue Truppe zu integrieren. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit bewölkt bei Temperaturen um 10 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 6 Grad, Mashhad 7 Grad, Isfahan 8 Grad, Shiraz 11 Grad und Bandar Abbas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Im Falle Belarus ist erstmals und mit russischer Rückendeckung ein vergleichsweise kleiner und schwacher Staat dabei, sich gegen illegale Sanktionen des Westens mit harten Gegenmaßnahmen zu wehren. Dabei kommt die von der Harvard-Professorin Kelly Greenhill so definierte Migrationswaffe zum Einsatz. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, bietet im Gespräch mit Pars Today zahlreiche Hintergründe für ein alarmierendes Gesamtbild. Heute, verehrte Damen und Herren, hören Sie den zweiten Teil des Gesprächs. Das vollständige Interview können Sie sich, wie gewohnt, auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hotzel, inwieweit trifft die Kritik zu, dass Lukaschenko die Migrationsfrage oder die Migranten als Druckmittel benutzt, um ein Ende der Sanktionen zu erreichen?
Also ich weiß jetzt nicht, wie Lukaschenko, also die ukrainische offizielle Position zu dieser Beschuldigung ist, aber ich kann nur sagen, das glaube ich auch. Ich bin bereit anzunehmen, dass das sozusagen eine Methode ist, denn Weißrussland ist nicht der Staat, in den sich normalerweise die Migranten drängen. Es erscheint für mich kaum vorstellbar, dass Weißrussland als ziemlich gut kontrollierter, durchsetzungsstarker Staat hier nicht steuern könnte, was da Migranten tun, die auch erstmal einreisen müssen. Das tun sie aus der Luft. Das ist die am besten kontrollierte Art, irgendwo einzureisen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass dies ohne ein mindestens zugedrücktes Auge, wenn nicht gar mithilfe der weißrussischen Regierung passiert. Und man muss das ja in der ausgewogenen Form eben sehen. Da hat es Sanktionen gegeben, da hat es feindselige Haltung gegeben. Da gibt es natürlich ein Mobbing, weil sich da jemand dem Corona-Regime verweigert. Das führt ja in Afrika einfach zur Ermordung von Präsidenten und Regierungschefs, ungefähr 7 an der Zahl jetzt. Der bekannteste davon sicher John Magufuli von Tansania, der sich auch über Corona noch lustig gemacht hat. Das war natürlich ganz verbrecherisch. Also hier und Lukaschenko eben mit der Pressekonferenz auch einer von den ganz Bösen. Also hier eine Sanktion gegen Sanktion und das schaukelt sich tatsächlich auf bis hin zu einer militärischen Übung unter Beteiligung russischer Soldaten. Mehr ist im Moment diesseits eines Krieges nicht möglich.
Herr Hotzel, die EU macht auch dem russischen Präsidenten zum Vorwurf, dass er dem weißrussischen Präsidenten dabei hilft, um Immigranten in die EU-Staaten zu schicken. Allerdings bestreitet Putin diesen Vorwurf. Was ist da drin? Wie ist die Position der europäischen Länder oder wie wollen Sie das einfach unterstellen?
Ja, das ist natürlich so eine Lage, wo ich aus meiner Situation nur sagen kann, ich verstehe beide Seiten. Natürlich ist ja, das hatte ich eingangs auch erläutert, eine solche Politik des kleinen Landes Weißrussland, das auch nicht sehr stark ist, nicht militärisch stark ist, nicht viel Geld hat und so weiter, gegenüber der großmächtigen NATO, über die wir ja reden. Polen ist NATO, ja, und ein NATO-Herz- und Kernland. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade für London, gerade für diese ganzen Kreise, die gerne Unruhe in Europa stiften und gern was gegen Russland machen, ist Polen total wichtig. Und die Polen kitzelt man nicht als Weißrusse, wenn man die Russen nicht hinter sich hat. Die hat er hinter sich. Also gibt es diese Begründungsschiene für die Europäische Union, um Putin einen Vorwurf zu stricken. Allerdings natürlich sieht das aus Putins Sicht wieder so aus, dass ich sagen kann, dem kann ich mein Verständnis auch nicht völlig entziehen. Denn der sagt sich so, wenn ich, verflucht nochmal in Klammern, nicht meinen Nachbarn und treuen Vasallen Lukaschenko hier unterstütze, dann habe ich demnächst die NATO-Truppen direkt an der russischen Haustür. Und das möchte er auf gar keinen Fall. Diese direkte Konfrontation hält sich auch für wahnsinnig gefährlich. Also ich bin ein großer Freund davon, gerade als Deutscher, dass Putin sich hinter Lukaschenko und Weißrussland stellt und so vermieden wird, dass russische und NATO-Truppen sich ungefiltert sozusagen gegenüberstehen. Das ist ganz schlecht, das passiert schon in den baltischen Staaten und hat dafür ganz viel Unruhe gesorgt, nicht die Überflüge über die russische Grenze, die permanent passierten als Provokationen durch NATO-Kampfjäger und sowas, alles unvergessen. Die Manöver, die stattgefunden haben, in wenigen Kilometern Reichweite von der russischen Grenze, all die Dinge sind mir in guter Erinnerung, brauchen wir gar nicht. Wir brauchen nicht eine Ukraine in der NATO, wir brauchen auf keinen Fall NATO-Truppen in Belarus, wenn es dann tatsächlich gelungen ist, in der üblichen Art und Weise, kann ich nur sagen, bewährt, wie sie ist, mit oder ohne George Soros und seine Open Society Foundation, einen Umsturz auch noch in Belarus, in Weißrussland hinzukriegen. Das möchte man alles gar nicht. Also versteht man Putin, wenn er sagt, ich betreibe hier vorne Verteidigung sozusagen. Ich verteidige Belarus und sichere damit Russland. Und also ermöglicht er dem Lukaschenko ein sehr freches Auftreten, das Lukaschenko sonst nicht möglich wäre. Für Lukaschenko, das kann ich aus eigener Kenntnis sagen, ist der ganze Weg ziemlich schlimm und gar nicht so locker. Denn tatsächlich weiß ich, im engen Zusammensein mit dem ukrainischen Botschafter, Entschuldigung, mit dem weißrussischen Botschafter in Berlin, wie bei einer früheren Krise, da ging es auch um eine Wahlanerkennung, tatsächlich die weißrussische Botschaft riesige, für mich fast unglaubliche Rücksicht auf Deutschland genommen hat und wollte hier also auch ohne, wie soll man sagen, eine Stellungnahme eines vom deutschen System aus dafür ausersehenen, wie soll man sagen, Professors, ich will da jetzt keinen Namen nennen, aber der kommt so aus dieser deutsch-russischen Szenerie, wollten die gar keinen Schritt machen und sich auch zu gar nichts entschließen, weil sie auf keinen Fall irgendwas tun wollten, das die Deutschen vergrätzen könnte. Ja? Von diesem Zustand ist man jetzt ganz, ganz weit entfernt, aber daher kommt man. Es ist gut, das zu wissen, dass Weißrussland zu solchen gewaltigen Vorsichtsmaßnahmen nicht nur bereit und in der Lage war, sondern die auch wirklich durchgehalten hat, als ich schon fand, das ist eigentlich völlig verrückt, so viel Rücksicht auf Deutschland zu nehmen, hat man gemacht. Das ist jetzt die Lage, die wir haben, dass tatsächlich Weißrussland sich wirklich verteidigt gegen die Sanktionen. Das kann ich schwer, ich meine, der Iran, wir reden ja hier sozusagen mit einem Experten, nämlich Ihnen als Iraner. Der Iran ist ja, glaube ich, das schlimmste von Sanktionen heimgesuchte Land der Menschheitsgeschichte. Ich glaube, so ungefähr lässt sich das zusammenfassen. Noch nie wurde gegen ein Volk so schreckliche Sanktionen über so eine lange Zeit in dieser krassen Form durchgezogen. Wir müssen das hier nicht alles wiederholen, das führt zu weit vom Thema weg, aber das könnte einen Abend füllen, wenn ich da anfange zu erzählen. Und unter diesen Umständen kann man sich eben vorstellen, ich will mal sagen, der Iran lässt, wie soll man sagen, Sondertruppen seines Geheimdienstes, ich weiß gar nicht, ob das im Iran überhaupt gibt, aber irgendwelche ganz tollen Elitekämpfer einsickern nach Washington, London, Paris und wie soll man sagen, begeht da Anschläge, leugnet aber, dass das irgendwas mit Iran zu tun hat, weil die andere Nationalität sind. Die sind vielleicht schwarz oder gelb oder sonst was, jedenfalls keine Perser, sodass es dem Iran leicht fällt, diese tollen Sondertruppen da wirken zu lassen, sozusagen, wegen der verdammten Sanktionen. Solche Nummern muss man sich da vorstellen. Sowas hat der Iran nie getan, da denkt er gar nicht drüber nach. Ja? Aber Lukaschenko macht jetzt eben solche Sachen. Der schickt jetzt also Migranten, von denen mir Russen schon gesagt haben, die Hälfte davon sind Kriminelle. Ja? Schickt er also über Polen weiter nach Deutschland und so weiter. Und sponsert das ein wenig, möchte ich mal vorwerfen. Und das ist hart. Bisher ist der Westen nicht gewohnt, dass Länder sich mit krassen, aktiven, eigenen Maßnahmen wehren gegen illegale, ungerechte Sanktionen. Das ist ja der Punkt. Die sind ja illegal, die Sanktionen. Die sind nicht UNO-beschlossen, da gibt es kein Mandat dafür. Das ist ja auch bei den meisten Sanktionen gegen den Iran so. Und trotzdem wird das eben vom Westen gemacht und der Westen glaubt, das können wir. Wir sind die Mächtigeren, wir sind die Größten, wir sind die Starken, die Schönsten und deswegen dürfen wir das immer. Und plötzlich kommt ein kleiner Staat wie Weißrussland, geführt von einem selbstbewussten Mann wie Lukaschenko, der Moskau an seiner Seite weiß und der schlägt zurück. Das ist die Lage.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem weiteren Teil von In Richtung Licht.
In Richtung Licht. Liebe Hörerfreunde, wir möchten zusammen mit Ihnen 14 weitere Verse der Sure Zariyat lesen und erklären. Die ersten 7 davon sind die Verse 24 bis 30 dieser Sure 51 im Koran. Sie lauten:
Hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-Mukramin, idh dakhalu alayhi faqalu salaman, qala salamun qawmun munkarun. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العلي العظيم.
O Prophet, ist denn die Geschichte von den geehrten Gästen Abrahams nicht zu dir gelangt? Als sie bei ihm eintraten und sagten, Friede sei dir, er sagte, Friede sei euch, fremde Leute. Er ging unauffällig zu seinen Angehörigen und brachte dann zum Essen ein ansehnliches gebratenes Kalb her. Er setzte es ihnen vor, aber verwundert sah er, dass sie nicht zugreifen, so dass er sagte, wollt ihr nicht essen? Er empfand in sich Furcht vor ihnen. Sie sagten, fürchte dich nicht, wir sind Engel Gottes. Und sie verkündeten ihm einen kenntnisreichen Jungen. Da kam seine Frau, nachdem sie die Kunde von einem Sohn gehört hatte, schreiend herbei. Sie schlug sich ins Gesicht und sagte: Wie kann eine alte, unfruchtbare Frau ein Kind gebären? Sie sagten: So hat es dein Herr gesagt. Gewiss, er ist der Allweise und Allwissende. In diesen Koranversen wird darüber berichtet, wie Engel Gottes dem Propheten Abraham in Menschengestalt erschienen und als Unbekannte sein Haus betraten. Sie waren beauftragt, Abraham zwei Nachrichten zu überbringen. Zum einen die frohe Kunde davon, dass ihm trotz seines hohen Alters ein Sohn geboren werden wird, und zum anderen die Kunde davon, dass das Volk, zu denen Lot als Prophet ausgesandt worden war, mit Gottes Strafe heimgesucht werden soll, weil es verdorben und sündig ist. Als erstes wird beschrieben, wie die Engel Abraham erschienen, und wir erfahren, dass Abraham sie nicht erkannte und ihnen, obwohl sie Fremde waren, Gastfreundlichkeit erwies. Er sorgte für ihre Bewirtung und bereitete ein gebratenes Kalb für sie vor. Da sie jedoch nichts von dem Essen zu sich nahmen, wurde er besorgt und dachte, dass sie vielleicht böse Absichten hegen. Zu der Zeit wurde dieses Verhalten eines Gastes nämlich auf diese Weise gedeutet. Umgekehrt galt, dass ein Gast, der vom Gastmahl zu sich nimmt, dem Gastwirt nichts Böses antun wird. Also hegte Abraham heimlich Angst vor den Fremden, als er sah, dass sie nichts essen, und er fragte sie nach dem Grund. Da gaben sie sich als Engel Gottes, die wie alle anderen Engel keine Nahrung zu sich nehmen, zu erkennen. Welche Weisheit verbarg sich wohl dahinter, dass die Engel sich erst nicht vorgestellt haben? Hätten sie das getan, dann hätte Abraham doch nicht diese Unkosten und diese Mühe für ihre Bewirtung auf sich nehmen müssen. Nun, vielleicht sollte Prophet Abraham auch damit auf die Probe gestellt werden und sollte er beweisen, wie gastfreundlich und großzügig er ist. Die Mühen Abrahams blieben ja auch nicht unbelohnt, denn sie überbrachten ihm die frohe Kunde, dass Gott ihm bald einen Sohn bescheren werde, der zu den Gelehrten seiner Zeit gehören wird. Zu dem Zeitpunkt waren Abraham und seine Gemahlin beide gealtert, und aus ihrer Ehe war kein Kind hervorgegangen. So kam es, dass Sarah, seine Gemahlin, als sie diese Verheißung hörte, ganz aufgeregt herbeieilte und rief: »Wie kann ich in diesem Alter und mit meiner Unfruchtbarkeit noch ein Kind bekommen?« Sie hatte wohl in diesem Moment vergessen, dass Gottes Wille über alles herrscht. Es gibt einige interessante Punkte in diesen Versen, von denen wir fünf nennen wollen. Erstens: Es ist eine gute Sitte der Propheten Gottes, Gäste zu ehren, selbst wenn es Fremde sind und sie dem Gastgeber weder durch Verwandtschaft noch durch Freundschaft nahestehen. Zweitens: Das Grüßen mit Frieden ist eine himmlische Sitte. Wenn Engel reden, beginnen sie mit diesem Friedensgruß, mit Salam. Drittens: Wir sollten Gäste großzügig bedienen und uns nicht mit dem Mindesten begnügen. Viertens, die Propheten waren vom Menschen geschlecht und so überkamen sie auch manchmal von Natur aus, wie alle anderen Menschen, so etwas wie Angst und Unruhe. Fünftens, die Allmacht Gottes kennt keine Schranken und sie herrscht über alle natürlichen Faktoren. Gott kann also auch einem alten Mann und einer alten unfruchtbaren Frau ein kluges Kind bescheren, und daher sollte niemand die Hoffnung auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit aufgeben. Wir wollen uns ansehen, was die darauffolgenden Verse 31 bis 37 der Sure Zariyat zu 51 enthalten.
Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qawmin mujrimin. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
Er, Abraham, sagte: Was ist nun euer Auftrag, ihr Boten? Sie sagten: Wir sind zu einem Volk von Übeltätern gesandt worden, um zu ihrer Vernichtung über sie Steine aus Lehm niederkommen zu lassen. Steine, die bei deinem Herrn gekennzeichnet sind für die Vernichtung der Maßlosen. Und so ließen wir alle Gläubigen, die dort waren, fortziehen. Wir fanden dort aber nur ein einziges Haus von Gott Ergebenen, nämlich Lot und seine Kinder. Und wir hinterließen dort in jenem Land ein Zeichen für diejenigen, die die schmerzhafte Strafe fürchten. Nach der frohen Kunde von seinem Sohn, welche die Engel Gottes dem Abraham überbracht hatten, teilten sie ihm mit, dass ihr eigentlicher Auftrag darin besteht, das Volk des Lot zu vernichten. Unter diesem Volk war hässliches, homosexuelles Treiben üblich, aber keiner von ihnen betrachtete dies als etwas Schlechtes. Sie hörten nicht auf die Mahnungen des Propheten Lot. Lot war seitens des Propheten Abraham zu diesem verdorbenen, sündigen Volk gesandt worden, damit er es recht leitet. So kam es, dass die Engel erst Abraham aufsuchten, um ihm die göttliche Strafe, die diesem Volk widerfahren sollte, anzukündigen und Abraham zu versichern, dass Lot und die Gläubigen, die von dieser Besudelung rein geblieben waren, nicht von der Strafe Gottes betroffen sein werden. Wir schließen aus dieser Stelle im Koran: Erstens, Übeltäter werden nicht nur im Jenseits bestraft. Einige Leute und einige Völker werden bereits hier im Diesseits von Gottes Strafe heimgesucht und vernichtet. Zweitens, eine verdorbene Gesellschaft schafft zwar das Milieu für Unheil, aber dennoch kann der Mensch auch in einer verdorbenen, besudelten Gesellschaft heil bleiben. Also kann niemand seine Sünden damit rechtfertigen, dass das Milieu verdorben war. Drittens, in dem System göttlicher Gerechtigkeit gilt, dass auch wenn die meisten in einer Gesellschaft Sünder und Verdorbener sein sollten, die unschuldigen Menschen unter ihnen nicht von der Bestrafung der Übeltäter und Verdorbenen erfasst werden, sondern dass sie letztendlich Rettung finden. Viertens. Die Spuren, die ehemalige unrechttuende Völker hinterlassen haben, sollen die nachfolgenden Generationen mahnen, damit sie sich davor hüten, Gott gegenüber ungehorsam zu sein.
Liebe Zuhörer, wir schließen unser heutiges Programm ab mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Dahinscheidens von Hazrat Masumi.
Wieder jährt sich der Tod einer großen Dame aus dem Hause des Propheten. Es ist Fatime Masume, gegrüßet sei sie, Tochter des Imam Qasim a.s. und Schwester des Imam Reza a.s. Diese Edle nimmt nach ihrem Bruder Imam Reza a.s. den höchsten Platz unter den Kindern Imam Qasims ein. Um ihren Rang zu erkennen, genügt schon, dass sie von allen Imamen des Islams geachtet wurde und diese von ihren würdigen Eigenschaften gesprochen haben. Imam Sadiq a.s. hat schon viele Jahre, bevor Fatime Masume auf die Welt kam, gesagt, einer meiner Nachkommen namens Fatime, die Tochter des Musa, Qasim, wird in Rom, Iran sterben und jeder, der ihre Ruhestätte besucht, kommt ins Paradies. Imam Reza hat seine Schwester Fatime den Beinamen Masume gegeben, welches die Reine bedeutet und davon spricht, dass sie von allem Schlechten und Fehlern frei war. Hazrat Masume war auf dem Weg nach Marv in Khorasan, wo ihr Bruder Imam Reza lebte, als sie im Jahr 201 nach der Hijra in der iranischen Stadt Rom eintraf. Dort erlag sie bald darauf einer Krankheit und liegt nun in dieser Stadt begraben. Wir kondolieren allen Freunden des Prophetenhauses anlässlich ihres Todestages und widmen dieser großen Dame des Islams einen Beitrag. Fatime Masume Salamullah alaiha ist wie die Prophetentochter Fatime Zahra Salamullah alaiha und die Prophetenenkelin Zainab Salamullah alaiha Sinnbild für Gott dienen, Sittsamkeit, Wissen, Gottesfürchtigkeit und Geduld und ein ewiges Vorbild in der islamischen Geschichte. Hazrat Masume hatte ihr hohes Wissen vom Vater Imam Qasim und ihrem Bruder Imam Reza, gegrüßet seien sie, erhalten. Schon als Kind fiel sie durch ihre Intelligenz auf und sie konnte Fragen in Religionsrecht und über den Glauben beantworten. Auch trugen die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in der Zeit, in der sie lebte, zu ihrer Persönlichkeitsentfaltung bei. Es war eine Zeit, in der das Unrecht der Abbasiden alles überschattete. Nach dem Märtyrertod ihres Vaters, Imam Qasim, haben Imam Reza und seine Schwester, gegrüßet seien sie, die Folgen der betrügerischen Politik der Abbasiden vorausgesehen. Die edle Masume hatte bei ihrem Vater und ihrem Bruder gelernt, wie man gegen das Unrecht kämpfen soll und verteidigte Recht und Wahrheit wohl überlegt. Über Masume wissen wir, dass sie sehr viele Überlieferungen, die Ahadis kannte und weitergegeben hat, worauf auch ihr Beiname Muhaddese hindeutet. Wichtig ist auch, dass sie das Imamat und die Verwaltung der Gläubigen durch den würdigsten Gottesfreund verteidigt hat. Sie hatte erlebt, wie zur Zeit des Imamats ihres Vaters Imam Qasim die gewaltsamen Herrscher große Unfreiheit hergestellt hatten. Imam Qasim a.s. befand sich lange Zeit im Kerker und wurde von seinen Anhängern ferngehalten. Auch in der Zeit, als Imam Reza nach dem Märtyrertod des Vaters anstelle seiner an die Spitze der Gläubigen trat, hat Hazrat Masume sich dafür eingesetzt, das Imamat zu stärken. Zum Beispiel durch das Hadith Manzela in dieser Überlieferung hat der Prophet gesagt, dass Imam Ali a.s. für ihn das ist, was Aaron für Moses war. Außerdem hat Hazrat Masume die Menschen auf das wichtige Ereignis von Ghadir aufmerksam gemacht, das heißt auf den Tag, an dem der Prophet vor tausenden Gläubigen Ali a.s. zu seinem Nachfolger ernannte und gesagt hat, dass er den Koran und die Edlin aus seiner Familie als Pfand hinterlasse. Masume hat oftmals die Menschen an die weisen Worte ihres Bruders Imam Reza, mit denen er auf den Vorschlag Mamuns reagierte, erinnert.
Der Abbasiden-Kalif Mamun hatte, um das Volk zu täuschen, als erstes Imam Reza vorgeschlagen, dass dieser Kalif werde. Aber der Imam hatte ihm geantwortet, »Wenn das Kalifat dir zusteht, darfst du es keinem anderen überlassen. Und wenn es dir nicht zusteht, warum nennst du dich dann Kalif und wählst einen Nachkommen?« Hazrat Masume erinnerte an diese Begebenheit, um die anderen darauf aufmerksam zu machen, dass die Führung der islamischen Gesellschaft nur den Unfehlbaren aus der Nachkommenschaft des Propheten gebührt. Die Geschichte wurde Zeuge des unermüdlichen Bemühens dieser großen Dame zur Festigung der Stellung des Imamats, insbesondere in der Zeit, in der die Frage der Führung der Gesellschaft den Verschwörungen der Feinde zum Opfer gefallen war. Aber das wichtigste Ereignis im Leben der edlen Masume ist ihre Reise von Medina nach Marw. Allerdings gelangte sie niemals nach Marw. Als Imam Reza a.s. von dem Abbasiden-Kalifen Mamun unter Zwang die Stadt Medina verlassen hatte und nach Merv gekommen war, entschloss sich Hazrat Masume bald darauf, auch nach Marw umzusiedeln, zumal sie und andere Nachkommen des Propheten in Medina nicht in Sicherheit waren und Imam Reza selber seine Schwester in einem Brief darum gebeten hatte. So verließ Hazrat Masume mit über 20 anderen ihrer Angehörigen die Stadt Medina auf der arabischen Halbinsel in Richtung Khorasan im heutigen Nordost-Iran. In jede Ortschaft und Stadt, in der die Karawane von Hazrat Masume eintraf, wurde sie von der Bevölkerung begrüßt und Hazrat Masume nutzte die Gelegenheit, um die Menschen aufzuklären und mit ihnen über die Stellung der Familie des Propheten zu sprechen. Schließlich kam die Karawane in Save, südwestlich des heutigen Teherans, an. Da versperrten ihr Gegner des Prophetenhauses den Weg. Sie griffen die Karawane an. Einige der Begleiter von Hazrat Masume wurden zum Märtyrer. Aufgrund dieses Zwischenfalls wurde auch Hazrat Masume krank und konnte nicht weiterziehen. Man brachte sie nach Rom. Sie sagte, »Ich habe von meinem Vater erfahren, dass Rom das Zentrum unserer Anhänger ist.« In Rom wurde die Nachkomme des Propheten herzlich empfangen. Hazrat Masume verbrachte noch 17 Tage in Rom, bevor sie wegen ihrer Erkrankung starb. Schon die wenigen Tage, die sie noch in Rom war, brachten der Stadt Segen, und auch heute noch, nach vielen Jahrhunderten, ist es genauso. Neben ihrer Ruhestätte entstand ein großes theologisches Zentrum, dessen Gelehrten die Lehren der Religion verbreiten. Die heilige Pilgerstätte dieser großen Dame ist ein sicherer Ort für die Freunde des Prophetenhauses. Sie suchen in der dortigen spirituellen Atmosphäre Ruhe für ihr Herz, Erkenntnis und Spiritualität. Erneut kondolieren wir anlässlich des Ablebens dieser Edlen aus der Familie des Propheten und bitten Gott, uns noch vertrauter mit den beiden kostbaren Erinnerungen an den Propheten zu machen, nämlich den Koran und seine edlen Nachkommen.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Tagesprogramms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen. Thank you.